Direkt aus Europa, Nummer 310, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio Dirk-Oliver Heckmann. Herzlich willkommen. Just an dem Tag, an dem vor fast 70 Jahren die Synagogen brannten in Deutschland, geht heute von München ein Signal aus, das da heißt, es gibt jüdisches Leben in Deutschland und es zeigt sich. Mitten in der Innenstadt wird heute ein jüdisches Zentrum eröffnet, das eine Synagoge beherbergt, ein jüdisches Museum und ein Gemeindehaus mit Grundschule, Kindergarten und Kulturzentrum. Zum Ort der Begegnung soll dieser Platz werden und dazu beitragen, jüdisches Leben in Deutschland aus dem Hinterhofdasein herauszubekommen, so hat es die Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, formuliert. Unter schärfsten Sicherheitsmaßnahmen wird das Zentrum heute eröffnet, denn jüdische Einrichtungen sind in Deutschland nach wie vor gefährdet. Das Leben vieler Juden ist auch von Angst bestimmt. Barbara Roth hat sich in München umgesehen.
Gestern Vormittag auf dem Münchner St. Jakobsplatz. Bauarbeiter legen letzte Hand an der neuen Synagoge an. Die Männer sind in Hektik, denn die Zeit drängt. Hinter einer Absperrung steht eine ältere Frau. Sie hat eine Einkaufstüte in der Hand, stützt sich auf einen Gehstock. Minutenlang steht sie da und lächelt nur. Warum, erzählt sie bei einer Tasse Kaffee.
Es ist schön einfach. Und es ist so eine herrliche, großartige Synagoge. Das finde ich schon toll. Die ist ja wunderschön. Mir gefällt sie gut, weil sie so archaisch wirkt.
Später, viel später, verrät sie, dass sie mit eigenen Augen gesehen hat, wie 1938 die alte Hauptsynagoge, nahe dem Stachus, von den Nazis dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Vielleicht verstehen Sie jetzt, wie es mir geht, sagt die 74-Jährige. Und sie fügt hinzu, nein, ihre Gefühle kann sie nicht in Worte fassen. Eine Zufallsbegegnung. Keine 6 Jahre war die rüstige Dame damals alt. So alt, wie heute die Buben sind, die im Kinderorchester des Jugendzentrums musizieren. Moshe Emet, die Melodie, die sie fröhlich anstimmen, klingt beschwingt. Im Jugendtreff der israelitischen Kultusgemeinde gehen täglich an die 100 Kinder ein und aus. Sie kommen zur Chorprobe, ins Kunstatelier, um Theater zu spielen oder zum Nachhilfeunterricht. Ihr Treffpunkt ist ein viel zu kleines Haus, irgendwo in der Stadt, eher versteckt in einem Hinterhof. Viele der Kinder sprechen mit ihren Eltern zu Hause Russisch. Es sind, wie Elina Sparberg, die Kinder der Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion.
Ich bin in einer nicht religiösen Familie aufgewachsen. Daher ist für mich Synagoge schon ein heiliger Ort. Und den suche ich mir immer an hohen Feiertagen, an jüdischen Feiertagen auf. Ansonsten gehe ich nicht in die Synagoge.
Elina siedelte vor 13 Jahren mit ihren Eltern von St. Petersburg nach München über. Im Jugendzentrum kam sie zum ersten Mal mit jüdischer Tradition und Religion in Berührung. Heute betreut die 27-Jährige selbst Kinder aus ihrer ehemaligen Heimat. Das Jugendzentrum wird im kommenden Frühjahr auch an den Jakobsplatz umziehen. Dann ist auch das neue Gemeindezentrum neben der Synagoge fertig. Und vielleicht werden die Kinder die Erfahrungen von Elina teilen. Sie fühlte sich in der Münchner Gemeinde von Anfang an willkommen, für sie der Grund, in Deutschland zu bleiben.
Ich bin gerne in Israel, aber ich habe hier schon so viele Jahre verbracht. Ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier studiert und ich glaube, ich bin schon hier richtig am Ort.
Im Jahr 1937 lebten gut 8.800 Juden in München. Bei Kriegsende fanden amerikanische Soldaten noch 84 Überlebende vor. Schon im Juli 1945 wurde die israelitische Kultusgemeinde neu gegründet. Deren Mitgliederstand sich bis Ende der 80er Jahre auf etwa 4.000 einpendelte. In den 90er Jahren dann die Zuwanderungswelle aus der ehemaligen Sowjetunion. Heute zählt man wieder gut 9.200 Mitglieder. Mittlerweile ist die jüdische Gemeinde in München die zweitgrößte in Deutschland.
Bevor die russischen Einwanderer kamen, die erst noch aufgenommen werden müssen bei uns, die noch nicht integriert sind in unserer Gemeinde, waren wir in der ganzen Bundesrepublik 32.000 Juden. Das ist herzlich wenig verglichen mit der Zahl vor dem Krieg. Wir versuchen, die russischen Einwanderer gläubiger zu machen, denn die kommen ja als Atheisten hierher. Mit manchen gelingt es, die werden dann sogar fast orthodox, die nehmen es ganz ernst.
Dass die Integration der Neumitglieder nicht nur einfach ist, räumt Ilse Ruth-Snobowski ein. Sie wurde in München geboren, kurz nach dem Krieg. Jahrzehntelang, erinnert sie sich, sei das Verhältnis von Juden und Nichtjuden in der Stadt von Desinteresse und Distanz geprägt gewesen, bis sie vor 25 Jahren einen Verein zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition gründete.
Früher fand jüdische Kultur und jüdisches Gesellschaftsleben eigentlich nur im Gemeindezentrum statt. Man zog sich in sich selbst zurück und wollte eigentlich nicht mit der Öffentlichkeit so weit zu tun haben. In den 80er Jahren war dann doch die Bereitschaft seitens der jüdischen Bevölkerung da und auch die Schwellenangst seitens der Nichtjuden so weit überwunden. Eine neue Generation war inzwischen herangewachsen, dass man das machen konnte. Und wir waren sehr überrascht, dass das Interesse sehr groß war, besonders seitens der jungen Menschen, die ja eigentlich über das Judentum nichts wussten. Die wussten zwar über den Holocaust einigermaßen Bescheid, dass da etwas Schreckliches passiert ist, aber über Jüdisches wussten sie eigentlich nichts und sie hatten auch keine Gelegenheit, Juden zu treffen.
Normalität. Nicht mehr und nicht weniger erhofft sich Charlotte Knobloch, die Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland. Spätestens im kommenden Frühjahr, wenn ins neue Gemeindehaus neben der Synagoge ein koscheres Restaurant, eine Grundschule, ein Kindergarten und ein jüdisches Museum gezogen sind, verspricht sie sich eine Renaissance des jüdischen Lebens, trotz der scharfen Sicherheitsmaßnahmen durch die Polizei.
Es ist schon wichtig, dass das Judentum, dass die jüdischen Menschen wieder zeigen können, dass sie eigentlich da sind. Die Menschen, die uns kennenlernen wollen, die werden uns kennenlernen.
Man kann und man soll sie nicht übersehen, die neue Synagoge im Herzen der Stadt am St. Jakobsplatz. Unumstritten ist der Bau wegen seiner Wuchtigkeit allerdings nicht. Ein mächtiger Sockel aus roten Natursteinplatten erinnert an den ehemaligen Tempel in Jerusalem. Darüber erhebt sich auf insgesamt 28 Meter Höhe eine filigrane Konstruktion aus Glas.
Jüdisches Leben in München. Eindrücke waren das gesammelt von Barbara Roth.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Stefan Einlein einen schönen guten Morgen. Mein Kollege Wolfgang Labun hat den Verteidigungsminister auf seiner Seereise mit der deutschen Marine begleitet.
Alte Rituale an Bord eines der modernsten deutschen Kriegsschiffe. Als Verteidigungsminister Franz Josef Jung und seine Begleitung im Hafen von Limassol auf Zypern die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern betreten.
Abpfeifen!
Es ist ein wichtiger Tag für das Führungsschiff der Task Force 448 im Rahmen der neuen UNIFIL-Mission für den Libanon. Auf der Fregatte steht in großen Lettern UN. Blaue Barette und blaue Halstücher weisen ihre zumeist junge Besatzung als UNO-Soldaten aus, die nun Waffenschmuggel in den Libanon auf dem Seeweg unterbinden sollen.
Auf der Wag, alle rein, Nummer 1. Wagbaumaschine zurück, Kleiner. Wagbaumaschine quittiert zurück, Kleiner.
Während die Mecklenburg-Vorpommern ablegt und Kurs auf die offene See nimmt, erwartet die Besucher aus Berlin auf der Brücke die erste Überraschung.
Nach Backbord auf 270 gehen.
Nach Backbord auf 270 gehen.
Ja.
Neuer Kurs 270 liegt an Magnetkompasskurs 267.
Am Ruder der modernen Fregatte quittiert nicht etwa ein alter Seebär die Befehle des Navigationsoffiziers, sondern eine junge Obergefreitin. Konzentriert steuert sie das schnelle, fast 500 Millionen Euro teure Kriegsschiff mit seiner 220-köpfigen Besatzung und 50.000 PS starken Turbinen ins Seegebiet vor Zypern und wirkt unbeeindruckt, als ihr der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt über die deutschen Streitkräfte kurz über die Schulter blickt, bevor er nach draußen an die Reling tritt, um sich den ersten Teil der Vorführung anzusehen. Dort ist inzwischen der Tender Elbe zu sehen. Dahinter zwei der fünf deutschen Schnellboote in der Taskforce. Sie übernehmen bei laufender Fahrt mit einer Pipeline Treibstoff, um gegebenenfalls auch mehrere Tage auf See bleiben zu können. Bei hohem Wellengang kein ganz einfaches Manöver, aber Routine bei der Marine. Die Bundestagsabgeordneten, die den Minister begleiten, sind beeindruckt. Jürgen Trittin von den Bündnisgrünen.
Schon interessant zu sehen, weil er steuerlich durchaus eine Herausforderung ist.
Was passieren könnte, wenn der Kapitän eines verdächtigen Schiffes vor der libanesischen Küste sich weigert, der UNO-Taskforce Auskunft über Kurs und Ladung seines Schiffes zu geben, erleben Minister Jung und die Abgeordneten anschließend. Denn mittlerweile fährt neben der Mecklenburg-Vorpommern der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main. Wie aus dem Nichts taucht ein Bordhubschrauber einer der Fregatten am Himmel auf, nimmt Kurs auf das Versorgungsschiff und setzt auf dessen Hubschrauberdeck in Sekundenschnelle eine Gruppe bedrohlich aussehender Soldaten ab. Schwarze Stahlhelme, Maschinenpistolen und Spezialausrüstung weisen sie als Boarding-Team aus, das ein Schiff betreten, inspizieren oder zum Einlaufen in einen libanesischen Hafen zwingen würde, falls sein Kapitän sich unkooperativ zeigt. Der Truppführer dieser Elitesoldaten, die später an Bord der Mecklenburg-Vorpommern dem Minister vorgestellt werden, gibt sich bescheiden.
Wir haben sicherlich Spezialkräfte dabei. Das sind die Kameraden aus Eckernförde, die für diese Einsätze speziell ausgebildet sind, sehr intensiv ausgebildet worden sind. Aber der Vergleich mit den amerikanischen Marines hinkt sicherlich. Also das lässt sich so nicht vergleichen.
Die maritime Taskforce hat ein Mandat, das zur Erfüllung ihres Auftrags auch den abgestuften Einsatz von Waffengewalt erlaubt. Als erstes Warnschüsse vor den Bug, dann Schüsse in nicht vitale Einrichtungen des Schiffes und dann
die mündliche Warnung, dass von diesem nicht zerstörenden Feuer zu Disabling, zu zerstörerischem Feuer übergegangen wird und dann letztendlich eben auch die Möglichkeit, ein Schiff mit Waffengewalt aufzustoppen, indem man einfach in Bereiche hineinschießt, die ein Weiterfahren unmöglich machen.
Erläutert Fregattenkapitän Thomas Hacken den angereisten Medienvertretern. Und denen wird dann auch demonstriert, wie sich die Fregatte bei einem sogenannten asymmetrischen Angriff selbst verteidigen würde, wenn also Terroristen mit einem Schlauchboot oder Kleinflugzeug voll Sprengstoff Kurs auf das Führungsschiff der Taskforce nehmen sollten. Ende der Vorführung. Und der Kommandeur der maritimen Taskforce, Flottillenadmiral Andreas Krause, gibt zu Protokoll, dass er in den Einsatzregeln für die Operationen der UNO-Schiffe in der libanesischen Sechs-Meilen-Zone kein Problem sieht.
Weil wir in der Sechs-Meilen-Zone immer dann operieren können, wenn es erforderlich ist, um unseren Auftrag durchzuführen.
Die Zusammenarbeit mit den Libanesen sei völlig unproblematisch. Die Überwachung auch der Sechs-Meilen-Zone direkt vor der libanesischen Küste jederzeit gewährleistet, da den sensiblen Ortungsgeräten der Taskforce nichts entgehe. Allen Beteiligten aber ist spätestens seit den deutsch-israelischen Luftzwischenfällen außerhalb der Einsatzzonen klar, dass die deutsche Marine und die Kriegsschiffe aus Norwegen, Schweden und Dänemark, die ebenfalls zur Taskforce gehören, hier in einem der gefährlichsten Krisengebiete der Welt operieren. Den jungen deutschen Marinesoldaten mit dem UNO-Barett ist das bewusst. Eine Sanitäterin an Bord der Mecklenburg-Vorpommern, Dienstgrad Obermaat.
Man weiß vorher schon, was drauf zukommt, aber nicht so ganz genau, wie es ablaufen tut. Es sind ja immer Dinge, die immer noch unklar sind irgendwo, aber dann uns schon klar gemacht werden. Aber es sind gemischte Gefühle auf jeden Fall.
Wolfgang Labun war das. Er war an Bord einer deutschen Fregatte vor der libanesischen Küste. Es wird 7.58 Uhr, gleich die Nachrichten und wir hören uns wieder um 8.10 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Unter Mikrofon begrüßt Sie dazu Bettina Klein. Guten Morgen. Uhr. Flexibilität und Sicherheit. Aus diesen beiden Komponenten setzt sich die dänische Arbeitsmarktpolitik zusammen. In Sachen Kündigungsschutz schauen auch deutsche Politiker gern zum Nachbarn im Norden und können sich vorstellen, zumindest Elemente zu kopieren. Das ganze System kann man 1:1 nicht einfach so nach Deutschland übertragen. Das verhindert schon die Finanzierung dort, traditionell weitgehend über Steuermittel. Dennoch lohnt es sich anzuschauen, weshalb das Prinzip Flexicurity so gut funktioniert und weshalb die Dänen zufrieden damit sind. Marc-Christoph Wagner hat sich bei Arbeitnehmern und Unternehmern in Dänemark umgehört.
Das Unternehmen Quadrat in Ebeltoft an der Küste Jütlands. Seit 1968 produziert das mittelständische Familienunternehmen hier Stoffe und Textilien. Unter anderem hat die Firma die Bezüge für die Abgeordnetensitze im Berliner Reichstag gefertigt. In der obersten Etage des Gebäudes hat Geschäftsführer Anders Bürjel sein Büro, ein dynamischer 41-Jähriger, der für 200 Mitarbeiter in ganz Europa verantwortlich ist. Fast 90% aller Stoffe und Textilien nämlich werden für den Export produziert. Wir fühlen uns als europäisches Unternehmen. Mit seinem flexiblen Arbeitsmarkt aber ist Dänemark für uns ein guter Standort. Anders Bürjel ist voll des Lobes. Er halte sein Unternehmen einen größeren Auftrag, stelle er Leute ein. Seien die Zeiten schlechter, könne er sie auch wieder entlassen, ganz problemlos und ohne Bürokratie. Überhaupt, fügt er hinzu, sei das politische Klima in Dänemark kooperativ. Selbst die Gewerkschaften seien flexibel und offen für individuelle Vereinbarungen. Generell orientieren sich die Tarifabschlüsse immer stärker an den örtlichen Gegebenheiten. Die Gewerkschaften denken pragmatisch und nicht mehr so ideologisch. Auch das ist ein Grund, warum wir in Deutschland keine Tochtergesellschaft unterhalten, obwohl das unser größter Markt ist. Schauen Sie, das Land befindet sich in einer Krise. Viele Firmen kämpfen ums Überleben und müssen Leute entlassen. Und dann fordern die Gewerkschaften zum Teil deutlich mehr Lohn. Das sind ja Zustände wie in den 70er Jahren. Manchmal kommt es mir vor, als ob die deutschen Gewerkschaften unter allen Beteiligten die konservativsten sind. Der flexible Arbeitsmarkt, darin sind sich alle Experten einig, ist der Hauptgrund für die boomende dänische Wirtschaft. Flexicurity heißt das Zauberwort. Flexibilität, weil es Kündigungsfristen kaum gibt. Security, also Sicherheit, weil der Staat bis zu 80% des letzten Gehaltes zahlt, bis zu einer monatlichen Grenze von knapp 2000 Euro. Ein System aus Rechten und Pflichten. Spätestens nach einem Monat muss der Arbeitslose seinen Lebenslauf bei der Arbeitsvermittlung hinterlegen. Darüber hinaus muss der Betroffene regelmäßig dokumentieren, dass er sich aktiv um Arbeit bemüht. Leif Hansen von der Arbeitsmarktstyrelsen, Dänemarks Pendant zur Bundesagentur für Arbeit. Natürlich muss es eine Balance geben. Wenn wir als Staat eine relativ hohe Unterstützung zahlen, dann müssen wir auch wissen, was der Arbeitslose tut, um einen Job zu bekommen. Wer sich dem entzieht, muss mit finanziellen Konsequenzen rechnen. Ebenso, wer eine angebotene Arbeit ablehnt oder ein Weiterbildungsprogramm abbricht. Zudem muss der Arbeitslose Jobs außerhalb des eigenen Berufes annehmen. Man kann nicht sagen, ich bin Bäcker und möchte nur als Bäcker arbeiten.
Man kann ikke, fordi man har været uddannet som bager, for eksempel, sige, nu vil jeg kun arbejde som bager.
Men det holder i 6 måneder.
Så skal jeg
prøve. Okay.
Die Anforderungen des Systems stoßen auf Verständnis, auch bei den Betroffenen selbst. Im zweiten Stock des Kopenhagener Arbeitsamtes in der Vesterbrogel sitzt Christina Petersen. Die Stelle als Sekretärin in einem Verlag, die ihr Sachbearbeiter Kurt Kaldo in Aussicht stellt, würde ihr gefallen, obwohl sie zeitlich befristet ist.
Jeg mener, hvis man er gået arbejdsledig længe, så har du ikke lov til at være kritisk eller kredsen på, hvad det er for et job der er.
Wenn man seit längerem arbeitslos ist, kann man keine großen Ansprüche stellen. Allein die Tatsache, eine Arbeit zu haben, eröffnet neue Perspektiven. Natürlich würde auch ich nicht gerne putzen gehen, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, na, dann mache ich das halt. Man kann sich auch weiterhin nach etwas anderem umsehen. Kurt Kaldo versteht sich als Brückenbauer, nicht als Kontrolleur. Die meisten Arbeitslosen, sagt er, bemühten sich aktiv um Arbeit. Auch wenn die staatliche Unterstützung im Vergleich zu anderen Ländern hoch sei, bequem leben könne man davon kaum. Nur den finanziellen Druck auf die Arbeitslosen zu erhöhen, ohne andererseits passende Jobangebote zu machen, davon hält Kaldor nichts.
Problematiken kann hurtig blieben in Illusion, für
die... Dieser Weg führt in die Irre. Natürlich kann man die Leute dazu zwingen, sich auf jede beliebige Stelle zu bewerben, auch auf solche, für die sie überqualifiziert sind. Aber was bringt das? Die Unternehmen durchschauen das und die Arbeitslosen erhalten lauter Absagen, was ihr Selbstbewusstsein ja nicht steigert. Man sollte die Leute motivieren, anstatt sie zu peitschen. Laut einer jüngst veröffentlichten Studie der Europäischen Union gehören die Dänen zu den beweglichsten Arbeitnehmern in Europa. Durchschnittlich 6-mal im Laufe seiner Karriere wechselt der Däne den Arbeitsplatz. In Österreich liegt diese Zahl bei 2. Doch Flexibilität bedeutet weit mehr als Mobilität und kurze Kündigungsfristen. Arbeitszeiten müssen flexibel gestaltet, der Alltag und die familiäre Lebenssituation eines Arbeitnehmers berücksichtigt, ein institutionelles Umfeld etwa in Form von Kinderbetreuung geschaffen werden. Hinzu kommt, das steuerfinanzierte Arbeitsmarktmodell ist nicht umsonst. In Dänemark beträgt die Mehrwertsteuer 25%, der Eingangseinkommensteuersatz 39%. Diverse Sonderabgaben machen die Anschaffung eines Autos 3-mal so teuer wie in Deutschland. Die Dänen aber nehmen es scheinbar gelassen. Laut einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Untersuchung sind sie europaweit die zufriedensten Demokraten.
Das Prinzip Flexicurity in Dänemark, das war ein Bericht von Marc-Christoph Wagner, 7.58 Uhr.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachkriegszeit. 60 Jahre deutsche Länder. Ein Programmschwerpunkt im Deutschlandradio Kultur zur Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. In dieser Woche Baden-Württemberg.
Schon in der Bibel ist zu lesen, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Matthäus 26, Vers 73. Das hätte der Wahlspruch der Schwaben werden können. Aber dann kam die Image-Kampagne. Aus dem Stigma wurde das Markenzeichen. Wir können alles außer Hochdeutsch, heißt es heute selbstbewusst. Eine unabhängige Untersuchung hat ergeben, diese Werbe- und Sympathiekampagne Baden-Württembergs ist die beliebteste und erfolgreichste Länderwerbung in Deutschland. Unsere Landeskorrespondentin Uschi Götz über das neue Selbstbewusstsein.
Viele Jahre haben wir Schwaben schweigen müssen. Schon eine klitzekleine, auch noch so leise vorgetragene Bemerkung, egal ob gescheit oder weniger gescheit, und schon wurde gespottet. Christoph Sonntag, heute Kabarettist, früher Student in Berlin.
Da gab es einen Professor, wenn ich mich da nur zum Wort gemeldet habe, das ging ihm gar nicht darum, ob ich inhaltlich was beizutragen hatte, sondern da hieß immer, ja, der Schwabe. Und hat damit einen Lacher abgeholt, dass er mich einfach als Schwabe und als hinterweltlicherischer Säckel ins Eck schiebt. Und es hat mich total gefuchst, weil da konntest du gar nichts dagegen setzen. Und das war auch die Zeit, wo ich mit Kabarett angefangen habe. Und ich habe dann damals in den ersten Jahren bayerisch parodiert auf der Bühne als Rache gegen diesen Säckel. Und irgendwann kam dann eine Herr, eine ehemalige Lehrerin, und sagt, du machst doch auf Schwäbisch, das wirkt doch viel glaubwürdiger. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann auf Schwäbisch gearbeitet habe.
Christoph Sonntag war befreit. Andere sprachliche Leidensgenossen krankten jedoch noch Jahre weiter an jener gutturalen Entgleisung, die uns phonetisch vom Rest der Republik trennte. Nicht wenige drückten heimlich die Schulbank. In Stuttgart zum Beispiel in der Sprachschule Fohn. Hier können Schwaben Hochdeutsch lernen in nur 10 Stunden.
Ich möchte, dass Sie das Ganze sehen wie einen Fremdsprachenkurs. Wie ein ganz leichter Fremdsprachenkurs. Der Kiefer fällt einfach locker nach unten, aber er öffnet sich und wir halten ihn nicht fest.
Doch mittlerweile scheinen die Schwaben befreit. Der Slogan, wir können alles außer Hochdeutsch, revolutionierte das Bewusstsein einer ganzen Landesbevölkerung. Mehr noch, schon nach einem Jahr erreichte die Kampagne einen Bekanntheitsgrad, wie es sich Pepsi Cola und Konsorten nur träumen können. Die Botschaft hat sich verselbstständigt. Jeder dritte Württemberger nutzt den Slogan, sogar privat. Erwin Teufel, ehemaliger CDU-Ministerpräsident, kann stolz sein.
Es sind zwischen 70% und 80% in Deutschland, die ihn kennen. Er wird positiv bewertet. Und ich muss sagen, wo immer ich in Deutschland eine Rede halte, werde ich eingeführt mit dem Satz.
Humor war eben das Letzte, was man Erwin Teufel und den Württembergern zugetraut hat. Doch genau da hakt die Kampagne auch. Denn während der freche Slogan natürlich klar auf das Schwäbische abzielt, babble und redet ja noch andere zahlreiche Dialekte im verwaltungspolitischen Kunstprodukt Baden-Württemberg. Die brachten das Land sprachlich aber weniger in Verruf. Über Badisch und Kurpfälzisch schmunzelt nur der Schwabe. Warum er selbst dialektal so ins Abseits geriet? Bescheidenheit und kollektive Selbstzweifel, über Jahrhunderte buchstäblich vererbt. Denn wuchsen in Pommern, Bayern, aber auch im katholischen Oberschwaben herrschaftliche Güter heran, wurde in Württemberg durch das Realerbrecht hemmungslos gestückelt und verteilt. Die Folge? Bis zur Industrialisierung waren Schwaben die Hungerleider der Nation, aber ausgestattet mit einem zähen geschulten Überlebenswillen und Erfindergeist. Not macht erfinderisch. Diese Eigenschaft hat man sich erhalten. Wir können alles außer Hochdeutsch. Der Erfolg der Imagekampagne war für Erwin Teufel klar.
Also niemand denkt, die übertreiben, sondern die Leute, die darüber nachdenken, sagen, ja, das ist wahr.
Und er macht eine Schwäche zur Stärke. Der ursprüngliche Befreiungsschlag für schwäbische Komplexe ist aber ein ganz anderer. Christoph Sonntag, Kabarettist.
Der Schwabe schämt sich für seinen Dialekt, aber der Sachse, der sich schämen soll, der schämt sich nicht. Schwäbisch ist seit der Wiedervereinigung sexy. Es ist so.
Seitdem hat Deutschland ein neues dialektales Feindbild und Baden-Württemberg seine Imagekampagne. Und was dann noch kam, ist mit keinem Werbeetat der Welt zu bezahlen. Cleanspeam direkt in den bundesweiten Sympathiehimmel.
Es tut weh, wenn man kurz vor Schluss dann so einen K.O.-Stoß bekommen, wobei ich der Mannschaft auch gleich in der Kabine danach gesagt habe, dass sie riesig stolz auf sich sind.
So katapultierte der natürlich bescheidene Göppinger unsere Nationalelf zum Titel Weltmeister der Herzen und das Schwäbische zum bundesweiten Maßstab für Ehrlichkeit, Bescheidenheit und echte Leistung ohne faulen Zauber. Wir können eben alles, außer Hochdeutsch. Von wegen alles Vorurteile.
Ich lege Wert darauf, passiv beherrschen wir auch Hochdeutsch.
Hier im Studio von Deutschlandradio Kultur gibt es schon jede Menge Vorbereitungen für den Kakadu, der hier gleich folgt. Das waren Ortszeit und Länderreport mit Kirsten Lemke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion.
Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205.
Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 309. Vorlesungen dauern an deutschen Universitäten normalerweise 45 Minuten, aber die Vorlesungen, die man in Südwestdeutschland sonntags morgens um 8:30 im Radio hört, dauern nur eine halbe Stunde. Diese Vorlesungen halten nicht nur Professoren. Da kann auch mal jemand seine Meinung sagen. Ein Lehrer hat da gesagt, dass man seiner Meinung nach in Deutschland zu wenig Wert auf Leistungen legt, und zwar nicht nur in der Schule. Viele wollen nur noch 30 Stunden in der Woche arbeiten, aber Schüler brauchen 45 Stunden in der Woche für den Unterricht und die Hausaufgaben. Die Schüler müssen sich anstrengen, man darf es ihnen nicht leicht machen. Aber man hat sogar versucht, die Rechtschreibung zu verändern, damit es den Schülern leichter fällt, die Wörter richtig zu schreiben. Das Ergebnis ist ein Chaos. Zweitens verlangt er mehr sprachliche Bildung. Er meint, in Deutschland wird die sprachliche und literarische Bildung vernachlässigt, und dadurch verschlechtern sich für junge Menschen die Entwicklungschancen. Statt von den Schülern zu verlangen, auch mal einen Roman zu lesen, geben ihnen viele Deutschlehrer kurze Texte zu lesen, manchmal sogar Bedienungsanleitungen. Während in anderen Ländern ein Viertel des Unterrichts auf den Unterricht in der Muttersprache entfällt, haben deutsche Schüler nur in 16% der Unterrichtsstunden Deutschunterricht. Und wer Abitur macht, kann das Fach Deutsch sogar durch ein anderes schriftliches Prüfungsfach ersetzen. Um der sprachlichen Bildung willen, müsste man aber auch die Schulbibliotheken ausbauen. Das dritte Problem sind für ihn die vielen Kinder eingewanderter Familien. Nicht nur in Deutsch, sondern auch in Mathematik leisten sie viel weniger. Und wo der Ausländeranteil mehr als 20% beträgt, sinken auch die Leistungen der deutschen Kinder. In den USA, Kanada und Australien ist das aber nicht so. Viertens spricht er als Ergänzung zum Recht auf Bildung von einer Pflicht zur Bildung. Was die Schule anbietet, müssen sich die Schüler holen. Deshalb spricht er von einer Hohlschuld. Die Steigerung des Bildungsniveaus hängt von der Motivation der Schüler und deren Eltern ab. Sie dürfen es sich nicht bequem machen. Fünftens ist die Voraussetzung für gute Bildung gute Erziehung. Die Schule kann aus sich allein heraus nichts bewirken. Die Eltern müssen ihre erzieherische Verantwortung ernst nehmen. Die meisten Eltern tun das, aber viele Eltern tun das nicht. Wo aber die Grundlagen fehlen, können die Lehrer nicht viel erreichen. Das gilt auch für das Lesen, denn die Gewohnheiten hinsichtlich des Konsums der Massenmedien festigen sich schon im ersten Lebensjahrzehnt. Kinder, denen die Eltern keine Geschichten erzählen und nichts vorlesen, haben später in der Schule mit dem Lesenlernen Schwierigkeiten. Kinder brauchen Vorbilder. Sein sechster Punkt ist, dass die Schule auch leisten muss, was man nicht mit Tests feststellen kann. Solche Leistungen werden auch außerhalb des Unterrichts gefördert, zum Beispiel im Chor, im Orchester oder in einer Theatergruppe. Bildung kann nicht zweckgebunden sein, sondern entwickelt sich auch im Schulsport, in einem Weihnachtsbazar und in Partnerschaften mit ausländischen Schulen. Er protestiert auch noch dagegen, dass man immer wieder finnische Testergebnisse mit deutschen vergleicht, obwohl dort die Arbeitsbedingungen in den Schulen viel besser sind. Während in Deutschland durchschnittlich 24 Kinder in einer Klasse sind, sind es in Finnland ein Viertel weniger und in einer finnischen Schule sind durchschnittlich nur 120 Schüler. Dass Unterricht ausfällt, kommt dort fast gar nicht vor, weil immer Lehrer da sind, die den Unterricht übernehmen können, wenn mal ein Lehrer ausfällt. Und in Finnland haben nur 1,2% der Schülereltern, die beide im Ausland geboren sind, aber in Deutschland 15%. Trotzdem sind in Finnland weniger Schüler mit der Schule zufrieden als in allen anderen 34 Ländern, in denen so eine Umfrage gemacht wurde. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 309. Danke.